SWR Kultur Hörbuch.
Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 3.
5. Lasst mich schweigen von der weiteren Szene. Eure Vorstellungskraft vermag schwerlich fehlen, sie nah an der Wahrheit zu treffen. Die Höhen des Glücks sind, mehr noch denn die Täler der Verzweiflung, doch recht gewöhnlich. Lasst mich schweigen jedoch vor allem, weil mir heute, am traurigen Ende meines Weges, zu schmerzhaft die Erinnerung ist an jene allerfüllende Freude. Mit Wien, diesem einen Wort, meinte ich die ganze eben noch verlorene, verspielte, vernichtete Zukunft schon zurückgewonnen, und dies in einem Maß, welches alles vorher Erreichte, Erhoffte übertraf. Freiheit, Aussicht auf Entfaltung zur Meisterschaft, Erfüllung und Ruhm. Die ganze Litanei eben eines verhinderten Genies. Ich betete sie euch bereits hinreichend vor. Ich will mich auf die nüchternen Belange beschränken. Meinem Oheim war es gelungen, mir dünkt es bis heute wundersam, den Vater zu überzeugen, dass nicht ich gescheitert war an meinem ersten Versuch im mechanischen Handwerk, sondern dass dessen hiesige Beschränkungen an meiner übergroßen Begabung Schiffbruch erlitten. Dass nicht mein Schritt über die väterlich vorgezeichneten Grenzen verhängnisvoll war, sondern die Enge jenes Gebiets, in welches ich damit in K. an der T. Einzug zu halten vermochte. Mein Oheim also trotzte dem Vater das Ein- und Zugeständnis ab, dass seine erste Erlaubnis, ich dürfe mich als Uhrmacher beweisen, noch wahrhaft gar nicht zu Geltung und Probe kam. Dass ich bisher so wenig entschieden hatte, als habe man einen Musikus sein Preisstück statt auf der Orgel auf einer Maultrommel präludieren lassen. Und man also das Ganze, wenn man's von Anbeginn an schon versäumte, so jetzt auf andere Füße zu stellen hätte, bevor irgendein Urteil man sprach. Will heißen, dass ja des Vaters Zustimmung dem Sinn nach bereits gegeben sei zu seines Schwagers neuer Idee und er diese nur zu bekräftigen habe. Was der Vater schließlich auch tat. Ja, auch zu meiner Verblüffung. Ist's möglich, dass er die Wahrhaftigkeit meines Talents anerkannte und dieser zähneknirschend seine eigenen Wünsche zum Opfer darbrachte? Es fügt sich dies so schwer ins Bild, welches ich vom Vater habe. Eine bessere Erklärung jedoch weiß ich nicht. Der Oheim aber hatte in der großen Machtmaschinerie des Kaiserreichs einen Punkt gewusst, seine bescheidenen Hebel wirkungsvoll anzusetzen, und vermocht einen Uhrmacher der Kaiserstadt, dessen Ruf und Werk versprach, meinem Können gerecht und entsprechend zu sein, nicht allein aufzutun, sondern für mich zu interessieren, kurz mich erneut als Lehrbub unterzubringen in Wien bei jenem wahrhaftigen Meister. Wie mir Wien gefiele, mögt ihr euch, wie gesagt, denken. Ich bejahte, schlug ein, stimmte zu im höchsten, dankenden, freudigsten Ton, konnte nicht schnell genug mir den Freibrief in immer ausführlicherer Auseinandersetzung seiner Einzelheiten und Bekräftigung seiner Wahrheit ausstellen lassen. Hegte der Vater jemals einen Zweifel, wie groß mein Begehr war, mich von ihm, seinem Leben, seinem Dunstkreis zu entfernen, dann nahm ich ihm diesen und empfand beinahe selbst einen Stich, wie frei von jeglicher Wehmut meine Freude war, seinem und meinem Heim zu entfliehen. Nach all den Jahren des Stillstands, des heimlichen, inneren Reifens ohne äußere Bewegung, ging es nun fast schon befremdlich flink. Nicht mehr denn eine Woche war angesetzt bis zu meiner Abkunft. So bereit ich mich lang schon glaubte und fühlte zu Größerem, so verblüfft war ich, dass ich nun ohne weitere Präambel wahrhaft dazu berufen sein sollte. Mir dünkte, es müsse der Abschied einhergehen mit einem Ritus, dessen Dauer und Umständlichkeit angemessener war der Bedeutsamkeit meiner Lebenszäsur. Wie gewöhnlich auf den endenden Satz eines Musikstücks der nächste nicht folgen mag, ohne Schlusskadenz, Pause, Atem und Neuansatz. Mir jedoch hob gleichsam die neue Melodie Attacca an. Ungeacht dieser empfundenen Überrumpelung fiel es mir dabei schwer, auch nur jene 7 Tage des Abschieds tatsächlich mit Zeremonie zu füllen. Wem hatte ich schon Adieu zu sagen? Die wenigen Kameraden aus der Schule, mit denen ich mich überhaupt abgab, waren nicht Freunde zu nennen. Keiner von ihnen würde mich missen, keinem würde ich eine Träne nachweinen. Im Ort hätte ich schwerlich 1 Dutzend Menschen zu nennen gewusst, denen meine Abwesenheit auffallen würde, und unter ihnen nicht einen, welchen sie schmerzte. Die Plätze jedoch, da ich pflegte, meine Kreise zu ziehen und meine Stunden der Muße zu verbringen, sie suchte ich nur noch einmal auf und fand sie schon schal, abgelebt, fand, dass sie mir jetzt bereits mehr als Fremde erschienen, denn jene künftige Heimat, welche ich doch bisher nur mit geistigem Auge betrat. Ganz klar an der T schien mir auf einmal wie eine trockene, papierdünne Hülle, eine Schlangenhaut, derer ich entschlüpft war, welche schon durchscheinend ward und bald verwehen würde, während ich im Glänzen einer frisch ätrigen Gestalt kühnerer Wege zog. Ich hatte diesem Städtchen, diesen Orten ihre Nützlichkeit für mein Werden ausgesaugt und war noch zu jung, mit dem liebevoll ungläubigen Lächeln der Erinnerung auf alles Vergangene zu blicken, statt mit selbstliebender Abschätzigkeit. Es blieben also 3 Menschen, von denen inniger Abschied zu nehmen war. Nur bei einem von ihnen hätte ich ernstlich erwartet, dass mir dies schwer würde. Und gerade bei ihm ging es leicht. Wenn ich in den vorangegangenen Jahren einen Vertrauten gehabt, einen Freund, dann ja den Oheim. Herb mir der Gedanke, ihn und alles, was er mir war, nun zu verlieren. Doch wann immer ich ihn in jener letzten Woche noch sah, war er, dessen Zuneigung doch der bevorstehenden Trennung genauso bang und betrübt entgegenstarren sollte, so überquellend von tiefster Freude und Zuversicht ob meiner Zukunft, dass ich mich einen Schuft gescholten hätte, diese zu betrüben, statt sie zu teilen. Er gab mir die Überzeugung, dass mein Fortgang nicht die Aufkündigung war seiner Freundschaft und Förderung, sondern deren Erfüllung. Dass er sich glücklich und am gewünschten Ziel seiner Mühen schätzte, wenn ich ihn und seiner Hilfe in Wien nicht länger bedürfe. Ich deren jedoch andernfalls so gewiss sein durfte wie eh und je. Und dass schließlich ja auch und gerade die Kaiserstadt nicht aus der Welt sei und wir dank Post und Kutschreise auch weiterhin an einander Schicksal Anteil nehmen mochten. All das wäre womöglich dennoch mehr meinem Verstand Trost geblieben, denn meinem Herzen, hätte ich nicht empfunden, wie wahrhaft mich mehr mit dem Oheim verband, denn bloße Nähe des Orts und der Umstände, und dass diese Verbindung somit auch eine entsprechende Entfernung zu überdauern vermochte. Mit diesem Bewusstsein gewann ich jedoch auch dessen Gegenstück. Dass es ein solches Band nicht gab, zwischen mir und unserer Haushälterin, meiner alten Amme. Uns hatte allein der Zufall der Gegebenheiten aneinander geknüpft. Und nun begriffen wir, wie vollständig deren Wandel uns trennen würde. Die Fürsorge der Amme, meine lässliche Achtung vor ihr waren Zweckdienlichkeiten, äußeren Umständen, nicht innerer Empfindung geschuldet. Umso mehr überraschten wir beide wohl uns mit der reuigen Herzlichkeit, welche den gewohnten Gang der Tage durchwob nun, da wir dessen Ende nahen sahen. Nach all der Zeit überkam mich erst in jener Woche das Bewusstsein, dass nicht Natur oder Gott sie an diese Stelle in mein Leben gesetzt hatten, sondern dass sie ein Mensch war, welchem ich nie ein eigenes Geschick zugebilligt und mit meiner Besitznahme ihrer Jahre so viele andere mögliche Wege verschloss. Die Amme war der einzige Mensch, denn selbst den Vater hatten hier und da Amtsgeschäfte zur nächsten Residenzstadt gerufen, welcher jeden einzelnen Tag meines bisherigen Lebens begleitet, mich jeden einzelnen Morgen begrüßt, mich zu jeder einzelnen Nachtruhe verabschiedet hatte. Und dennoch war mir gleichsam, als erblickte ich nun zum ersten Male wahrlich ihr Angesicht. Nie hatte ich in ihr eine Art Mutter gesehen, und ich müsste mich gänzlich trügen, wenn sie mich an eines eigenen Sohnes statt empfand. Dennoch erkannten wir, unerwarteterweise und unausgesprochen, dass wir einander missen würden aus mehr denn Gewohnheit und uns die rechte Vorstellung fehlte, wie unsere Tage sein würden, gänzlich ohne des anderen selbstverständliche Anwesenheit. Mir winkten freilich neue Räume und Zeiten, die gefüllt sein würden mit neuen Bekanntschaften, neuer Gewohnheit. Die Amme jedoch würde verbleiben in einem leer gewordenen Heim, wo das schwere Ticken der Standuhr ihr Vormaß, wie auch ihre Stunden, halb verwaist sein würden an Pflichten, und der Vater, stets kühler Dienstherr, mehr denn Hausgenosse, ihre einzige Gesellschaft. Am Tage meiner Abreise drückte sie mir einen Rosenkranz in die Hand, ein Bildnis der Mutter Gottes und eines des Sankt Christophorus, mich auf meinen Wegen zu schützen. Und wenn ihr dabei die Augen übergingen, dann wohl nicht allein aus Besorgnis um mein Schicksal, sondern auch um das ihre. Am eigenartigsten allerdings war das Lebewohl mit dem Vater. Wir hatten zu viel uns zu sagen und nichts. Jene Woche hätte uns nicht hingereicht, hätten wir wahrhaft Aussprache halten wollen. Darüber, was wir einander waren und was nicht. Über unsere gegenseitigen Hoffnungen und Enttäuschungen. Über was wir dem anderen wünschten und wofür wir ihn und unser Selbst verwünschten. Über alles Versäumte und alles, was wir aufrichtig sehnten, nicht ebenfalls noch zu versäumen. Doch freilich sprachen wir von all dem kein Wort. Es hatte der Vater entschieden, mich ziehen zu lassen, und ihm lag darin stumm sämtliches, was er an Vorwurf, verborgener Großherzigkeit, insgeheimen Erwartungen, an Pflicht und an Liebe zu äußern hatte. Ich aber gehorchte dem Akkord, dass es nicht mir zustand, das Gespräch zu beginnen. So schwiegen wir, waren arg höflich zueinander, empfanden still und vertrauten darauf, dass ja ohnehin wieder und noch oft andere Gelegenheit käme. Denn freilich wollte ich der Heimat nicht entsagen und mich, so gut es meine Lehre erlaubte, dort wieder blicken lassen. Und wollte schreiben, wollte beständigen Briefbericht geben von meinen Geschicken. Freilich wollte auch der Vater Wien den ein oder anderen Besuch abstatten, dort nach dem Rechten der Trefflichkeit meiner Berichte zu sehen, und wohl auch in leiser Hoffnung, ich möchte im Falle meines tatsächlichen Reüssierens ihm Entree verschaffen zu höfischen Sphären. Mein Versprechen des Briefberichts immerhin hielt ich dann anfängliche Weile. Zu all den erhofften Besuchen jedoch sollte es niemals kommen. Stets gab es Dringlicheres oder Hinderung, kamen sie nicht gelegen, schien ihr Aufwand größer denn ihr Gewinn, gaben wir uns mit Vertröstung zufrieden auf einen nie eintretenden, günstigeren Tag, und dann, nun, dann geschah jenes, mit dem ich auf immer ein Wiedersehen undenkbar machte. Doch all dies nicht ahndend, der Überzeugung voll, meine Abreise sei ja nur bedingte Entfernung, keine wahre Entzweiung auf Dauer, nahm ich an einem Montag im frühen Mai Abschied. Vom Oheim mit herzlicher, von der Amme mit Tränen benetzter, vom Vater jedoch mit einer recht förmlichen, größere Bedeutung leugnenden Umarmung. Und tat dies recht leichten, abenteuerersehnenden Herzens, winkte und schaute recht nachlässig zu den drei Gestalten und meinem Elternhause zurück, bevor sie hinter der Wegbiegung entschwanden, wandte mich eifrig dem vor mir Liegenden zu und dachte nicht, es waren die letzten Worte, war die letzte Umarmung, der letzte Anblick von ihnen. So traurig und schwer mir dies Lebewohl heut durch die Seele tönt, So schnell war es mir damals verhallt. Wozu auch mein Reisegefährte verhalf. Freilich ließ man mich nicht auf eigene Faust in die Welt ausmarschieren, zumal sich bei uns ein Kumpan als kundiger Führer und schützend Geleit nur zu bereitwillig fand. Was unsere Horologen verfertigten, dies trugen Tandler ins Land, und einen von ihnen, dem Oheim vertraut als munterer wie ebenso aufrichtiger Geselle, führten seine Wege ohnehin grad nach Wien. Der Handel war schnell abgemacht. Er sollte mich wohlbehalten in die Kaiserstadt lotsen, und dafür hätte er nicht bloß ihm redlich vergütete Gesellschaft in mir, sondern auch einen zusätzlichen Buckel, ihm eine Kraxe voller klobiger Wanduhren aufzubürden. Ich zugegeben zurrte mir mit geringerer Begeisterung die Tragriemen stramm, denn Wilhelm, so hieß mein Begleiter, das Versprechen zusätzlichen Profits auf meinem Rücken gestapelt sah. Wie frei wäre ich sonst in die Welt gezogen. Die eine Hälfte meines Gewands trug ich am Leibe, die andere in ein kleines Bündel geschnürt und darein, wohlgeborgen, aus dem Kästlein die mir kost- und unverzichtbarsten meiner Schätze. Als ich die Tuchzipfel zum Knoten schürzte, sah und sann ich, wie wenig Besitz ich doch angehäuft, welchen ich nicht im Sinn oder im Herzen mir bewahrte. So wenig Anker war mir in der Heimat, war mir in der Welt. Das eine Gewicht, an welches ich gekettet war, das war der Gehorsam gegen den Vater. Davon losgemacht, fühlte ich erstmals die mir offenstehenden Weiten, das Spiel der Kräfte, die mich zu heben, treiben, in ferne Gefilde zu tragen vermochten, aber auf Klippen, zu Schiffbruch ebenso. Erstmals empfand ich die Freiheit auch als Tiefe unter mir, als etwas Verschlingendes, Atemabdrückendes. Mit jedem Schritt aus dem Dorf wurden mir dennoch die Sinne leichter und berauschter. Als auch der Kirchturm, die Burg hinter sanfter Kuppe verschwanden, war mir, als setzte ich die Füße eine Handbreit über der Erde. Und bis wir auch die Felder hinter uns ließen, schien die Luft selbst mich trunken zu machen, schwankten Himmel und Wälder, dass ich lauthals auflachen wollte, wie taumelnd ich mich durch die Welt bewegte. Wilhelm warf mir manch belustigten Blick zu, beäugend, was er sich da für eine grünspanige Weggesellschaft eingehandelt. Es war wohl seine Gutmütigkeit, welche ihn bald anfangen ließ mit seinen Geschichten, wenigstens einem Teil meines Geists Halt zu geben in der Zerstreuung. Freilich nicht ganz ohne Eigennutz, denn es war, wie sich bald weisen sollte, mein Gefährte vom Grund seiner Natur ein Geschichtenerzähler. Und sein Gewinn an unserem Kontrakt und in meiner Gestalt mehr noch, denn ein zweibeiniger, schmächtiger Lastenesel, ein willfähriges Publikum. Es scheint einem Knaben jeder erwachsene Mensch näher am Greis, denn am eigenen Jünglingsalter. Und so mag es mich trügen. Doch meine Erinnerung malt mir Wilhelm als einen, der die Last der Zeit so stetig auf dem Buckel trug, dass sie einkroch in ihn, ihm das Haar schütter machte und fahl, die Haut fleckig gerbte, die Falten nachmeißelte, seinen Knochen ein beschwertes Ächzen und Seufzen einschrieb in alle Bewegung. Dabei zählte in Wahrheit er wohl nur gut 40 Jahre, jedoch zu viele davon mit jenen von Tumpheit lastenden Uhrwerken am Rücken verbracht, welche ihm Sekunde um Sekunde diese Spanne vermehrten. Wogegen er eine Wehr, ein Gegengewicht suchte und fand im Erzählen. Noch vor unserer ersten Mittagsrast ahndete ich, welch unerschöpflicher Quell an Geschichten, Schwenken und Merkwürdigkeiten mein Wandergeselle war. Hatten ihn schon Marterln und Marksteine angeregt zu berichten von jenen finsteren und fernen Ereignissen, welche sich an deren Ort einst zugetragen, hatte er schon zur krummgliedrig verwunschenen Gestalt dieses einsamen Baumes, zum Ringwuchs jener Gruppe von Pilzen mehr gewusst oder erfunden, von trügerischem Feengold, Mitternachtsspuk und rächendem Hexenfluch. Kaum vermochten wir je eine Stunde unsere Schritte zu setzen, gleich wohin, ohne den dortigen Flecken der Welt bevölkert zu finden. Bevölkert den dunkelsten Wald, das ödeste Feld mit Vergangenem, mit möglichem oder gänzlich fantastischem Leben. Doch nicht etwa wie für jene gemeinen Gemüter bei uns im Städtchen, die getrieben von Furcht und Unverstand alles durchwirkt glaubten von zauberischen, archaischen Mächten. Wilhelm wusste wohl die Ergötzung seiner Geschichten von der nüchternen Wahrheit zu scheiden. Was er im Fabulieren fand, war etwas anderes. Und recht begriff ich's erst später. Er war ein Wanderer und ihm die wirkliche Welt oft leer. Wie viele Stunden verbrachte er ohne den Anblick anderer Menschen und, schlimmer noch, wie oft war er unter den Menschen dann erst recht fremd, freundlos und allein. Das Erzählen war ihm seine Panazee gegen die Einsamkeit. Noch auf den kahlsten Wegen, im brachesten Landstrich, schaffte es ihm Gesellschaft. Es ließ ihn statt durch teilnahmslose Natur vorbei an Schauplätzen ewiger Dramen, ließ ihn an der Seite von Heroen und Schurken, Königstöchtern und Zauberern wandeln. Die Zeit vervielfachte sich ihm so zu mehr denn nur einem kärglichen Dasein. Im Erzählen hatte er Teil am biblischen Leben und an künftigen Existenzen. Konnte eine Stunde stupiden Marschierens statt auf Schusters Rappen insgeheim auf einem Ritterross zubringen. Die Welt ward ihm im Wortsinn historisch. Wo vor seinen Sinnen nur Meile um Meile Staub und blindes Gewächs in zähem Wuchern, klaglosem Verwesen auftat, all das vergebliche Gesumme, all die Leere und Leere und emsige Leere, da säte, stiftete, gaukelte das Erzählen ihm Erklärung, Zerstreuung und Trost. Denk ich zurück an jene Zeit, vermag ich schwerlich zu sagen, ob ich meiner selbst das wahrhaftige Land damals durchwanderte oder Wilhelms Geschichten. Zu sehr legte sich das eine vermengend über das andere, als spazierte ich durchs Reich der Legende. So gut man mit Kraxe auf dem Buckel spazieren mag. Für mich, müsst ihr bedenken, war alles ja neu und erstaunlich. Selbst was ihm längst schal schien und abgeschmackt. Gewiss amüsierte ich meinerseits Wilhelm mit meinem begierigen Gaffen, wenn ich nicht gar ihm die Blicke erfrischte, ihn durch jüngere, unschuldigere Augen schauen ließ. Wie sollte ich euch, die ihr seit eurer Geburt die große Stadt kennt, die große Welt und all ihre Wunder, einen Begriff geben von meiner Einfalt? Davon, was jede Abweichung vom gewohnten mir Einfaltspinsel bedeutete, der seiner Lebtag die eine Ortschaft nie verlassen hatte und dem die wenigen Stiche, welche er vom Rest des Erdballs aus der Bibliothek des Vaters kannte, nicht wirklicher waren denn solche von Eden, Arkadien, Schlaraffia. Was es mir hieß, auch nur Häuser zu blicken mit anderer Verzierung, in ungewohnter Bauweise oder Höhe. Welch Ereignis mir eine fremdgescheckte Kuh war. Wie meine Ohren sich spitzten, wenn in der Mundart demselben Ding plötzlich seltsam verschobene Laute, geschweige denn gänzlich andere Worte galten. Wie mich verwunderte eine noch nicht gekannte Tracht. Wie erst die Begegnung mit einem mir fremden Menschenschlag. Dabei scheute Wilhelms Route noch die größeren, reicheren Städtchen entlang unseres Weges. Für die Herrschaften taugten unsere schmucklosen Waren nicht. Und das übrige Volk fand man dort oft in schlimmerem Elend, denn auf den Dörfern. »Suchst du einen Ort, wo man trockene Brotrinden kaut?« sagte Wilhelm. »So halte Ausschau, an welchem nebenan man von güldenen Tellern speist.« So mied er die Fürstensitze, die gar zu prächtigen Klöster, führte uns lieber dorthin, wo freie und fruchtbare Gehöfte, redliches Handwerk gediehen, wo bescheidener Wohlstand herrschte, genug, dass man nicht Sonnenstand, Kirchturmschlag für hinreichende Zeitweiser achtete, doch so gering, dass man zum bloßen Nutzen der Uhr nicht auch Zierde und Verfeinerung erwartete. Nur ab und an wagten wir uns auf einen Markttag. Und dann schien mir weniger der Aussicht zuliebe auf Käufer, sondern weil Wilhelm mitunter den Trubel liebte, die Wirtshäuser voller Menschen und neuer Geschichten. Er war, so sehr wie Erzähler, ein Zuhörer und Beobachter, ein Sammler fremder Erzählung. Mir keimte der Verdacht, die mit Uhren beladene Kraxe sei nur Vorwand, eine Art Passierschein für ihn, der seinen wirklichen Handel trieb mit Geschichten und dazu hinaus durch die Welt unter die Menschen ziehen musste. Hatte sich die Tür eines Hofs, eines Hauses, einer Werkstatt auf unser Klopfen und Rufen hin geöffnet, prüfte Wilhelm vor der Bereitschaft zum Kauf die Bereitschaft der Leute zu einem Gespräch. Und fanden wir jemand in entsprechender Freundlichkeit, Einsamkeit, Langeweile vor, dass man uns verweilen, die Last absetzen, vielleicht einen erquickenden Schluck Brunnenwasser, Milch oder gar Bier nehmen hieß, dann mochte es sein, dass Wilhelm nicht ein einziges Mal die Uhren erwähnte, dass er nichts tat, denn auf seine bildkräftige, augenzwinkernde, bannende Art mit seiner melodisch eindrücklichen Stimme das Begehr zu stillen der Leute nach Zerstreuung und Neuigkeit. Dass er berichtete von unterwegs oder flunkerte vom fernen, rauschenden Lauf der großen Welt und seinerseits ein Ohr lieh, was unseren Gastgebern an Vorkommnissen die Seele beschwerte oder in Freude erhob. Und wenn bei unserem Ade doch noch eine Uhr den Besitzer wechselte, dann mehr zur Entlohnung für diese Unterhaltung, denn aus wahrem Bedarf. Wilhelm aber malte dies verlässlicher ein zufriedenes Lächeln auf, denn es rein in Münze zählbarer Gewinn je vermochte. Wir wanderten unsere gemeinsamen Wochen durch das außergewöhnlich heiße Anglühen eines voreiligen Sommers. Tagsüber stand uns der Schweiß auf der geröteten Stirn, dörrte es uns die Kehle. Mittags lagerten wir oft uns im Schatten, unsere von den Tragen wundgescheuerten Schultern und Buckel, die Blasen an unseren Füßen ein wenig zu kühlen. Und schon traufte uns hin und wieder ein Gewitter, das seine Rage an der usurpatorischen Hitze entzündete und keine lenzene Milde kannte. Nur manche Nacht, da wir kein Gasthaus fanden, sondern in irgendeinem Heuhaufen einer Waldmulde schliefen, ward der Schweiß des Tages uns klamm, mit der Ahndung, dass König Frost noch nicht gänzlich gestoßen war vom Thron, sein Recht und Reich in der Welt nicht gänzlich besiegt. Doch gleich, ob wir stöhnten unter der Wärme, schlotterten unter dem knöchernen Mond oder wohlig linde Rast genossen, Wilhelm fand im Erzählen eine Zuflucht vom irdischen Jammertal und suchte sie auch seinen Erdengefährten zu geben. So schien selten er ohne Zuversicht, doch gerade weil er, wie ich mich zunehmend überzeugte, ein ungetrösteter Mensch war. Das Licht, das ihm in Vorstellungskraft und Sprache leuchtete, gewann seine Bedeutung ob jenes Schattens, der beständig ihm folgte, in seinem Innersten saß. Selbst die Schauergeschichten, so finster sie waren und mit eisigem Finger einem die Gänsehaut aufkitzelten, selbst sie waren gleichsam nur vornehm zurechtgestutzte und somit tröstliche Scherenschnitte jenes wahrlichen Dunkels. Ich weiß nicht, ob Wilhelm jemals auf seinen Reisen einen anderen Gefährten gekannt. Erwähnt allemal hat er mir solchen nie. Und so glaube ich mich, denn wohl einzigen Menschen, dem vergönnt war, Wilhelms Erzählen über gut 2 Wochen Tag für Tag zu verfolgen. Und der somit, anders als jene, die ihm einmal im Jahr, einmal im Leben Zuhörer spielen durften, Zeuge ward eines Handwerks. Was musste ich an mich halten, nicht lauthals herauszuplatzen mit einem »Aber sagtet ihr neulich nicht anders?« als er zum ersten Mal vor meinen Ohren eine Geschichte an neuem Ort für neue Gesellschaft in verwandelter Gestalt wiedererstehen ließ. Was verbiss ich mir nicht das Lachen als jene Begebenheit, welche am Vorabend noch ein Kirschner uns beiden gebeichtet, im Nachbarstädtchen schon aus Wilhelms Mund als sein ureigenstes Abenteuer erscholl. Und wie staunte ich überhaupt, als ich begriff, was für eine Alchemie ich da beobachtete, wie sehr Wilhelms Erzählen all das, was er kannte, wusste und empfand, in einen Apothekerschrank der Elemente spaltete, aus welchem er dann die Ingredienzien griff, um jene Legierung zu schmelzen, die am jeweiligen Ort zur jeweiligen Zeit am ehesten durchging als, wenn nicht Gold, dann Narrengold. So war ich auch jener, dem einzig wohl auffallen konnte, zu welchen der imaginierten Fläschchen Wilhelm häufiger griff. Was das Gemeinsame, Bindende war im Applausheischen seiner Geschichten. Was mithin jene Geschichte darstellte, welche er sich selber erzählte, mehr denn jedem Publikum. Denn merket es wohl, meine Ratten, es taugt das scheinbare Glänzen des ganzen Verschmolzenen oft nur, um über den schwarzen, rauen und groben Gestank der niederen Zutaten hinwegzutäuschen. Ich fragte Wilhelm, zur Antwort nichts erwartend, denn eine wohl vorbereitete Legende nie nach seiner wahren Historie. Merkte nur mit der Zeit, wie häufig die Helden seiner Geschichten Waisen waren, allein in der Welt. Spürte nur grad unter den lustigsten seiner Schwänke mit ihren derb scherzhaften Knüppeleien einen Schmerz, eine wahre Verletzung. Einmal, als unsere Kraxen schon leidlich leer waren und sein Säcklein mit Münze gefüllt, schaute Wilhelm abends im Wirtshaus zu tief ins Glas, und es schlich sich Lallen und Nachlässigkeit in seine Erzählung von einem Burschen, dem auf seinen Wanderungen die Liebe begegnete in Gestalt einer Müllerstochter, welche dieser jedoch an einen anderen verliert und er in Untröstbarkeit von da an die Verlockung des Mühlbachs zum kalten, endgültigen Trost ablehnend, einsam die Welt durchstreift. Er schloss diese Geschichte ganz ungewohnt, ohne Effekt, ohne Pointe, und ich meinte Wilhelms Stimme und Augen dünn mit Tränensilber glasiert, und dass an einer Stelle ihm beinahe statt des »er« für seinen Protagonisten ein anderes Pronomen herausgerutscht. Dabei aber blieb es. Und am folgenden Morgen war Wilhelm, obwohl ihn sein Schädel mit mächtigem Murren und Brummen den Wein reuen ließ, betont munterer denn je. Von Müllers Töchtern sprach er nie wieder zu mir. Unter Wilhelms Geschichten und ihrem Bemühen, uns an andere Orte, in ferne Zeiten zu versetzen, blieb präsent aber stets die wahrhafte Erzählung der Landschaft selbst. Begonnen hatte sie mir als eine Novelle der nahen Verwandtschaft. Dann ward sie zu einer Zaubermär von sanfter Verwandlung, und nun schien sie sich mehr und mehr zu einer verheißungsvollen Abenteuergeschichte zu verdichten. Die ersten Felder und Fluren, Wälder und Dörfer waren mir noch, als hätte ein Maler ein altes Bild über den bisherigen Rahmen hinaus fortgesetzt, doch ohne dabei mit dem gewohnten Motiv, den Linien, Farben, dem Licht zu brechen, sondern sie nur in leichter Variation ausdehnend. Auch mit der Weile nahmen die Veränderungen keine größeren Stufen, wechselten Hügel und Ebene nicht klippenartig, wich Nadelwald nicht ganz unvermittelt Linden und Eichen, tauschten die Kirchtürme nicht alle wie auf einen Befehl die Form. Doch es mehrte sich die Zahl der Stufen. Und auch eine Reihe einander ähnlicher Paare kann dazu führen, dass ihr Anfang und Ende sich letztlich fremd geworden. Für anderthalb Wochen fühlte ich noch stets die Finger der Heimat an mir zerren, zupfen, doch ohne jeden Punkt einer Grenzüberschreitung bemerkt zu haben, fand ich mich nur wenige Tage darauf fühlbar in den Anziehungssphären eines neuen Gestirns. Der Glanz und die Gravität der Kaiserstadt strahlten uns allmählich entgegen. Immer häufiger fand ich die Dörfer, die Städtchen, die Straßen schon davon berührt. Nicht allein in einem gelegentlichen Aufblitzen von herrschaftlicher Pracht, in Größe, Beständigkeit mancher Bauten, Breite und Befestigung der Wege, Zunahme kaiserlicher Wappen und Denkmäler, sondern im Empfinden einer nicht allein größeren, sondern anders gearteten Geschäftigkeit. Das Städtchen, aus dem ich kam, die Dörfer, die wir durchwandert, das waren Orte der geschlossenen Kreise, des immer gleichen, immer wiederkehrenden, in sich gekehrten Laufs, wo wenig von und nach außen wirkte. Sie lebten zumeist für sich, begnügten sich damit, da zu sein für ihre unverrückbaren Bewohner. Das fahrende Volk, das ab und an ihnen Zerstreuung verschaffte, die Artisten und Theaterkompanien, die Wanderprediger und Bänkelsänger, sowie jene Menschen wie mein Wilhelm, die ihnen den notwendigen Handel mit der Welt besorgten, die blieben ihnen flüchtige, fremde Erscheinungen, so dankbar wie abschätzig beäugt. Nun aber lernte ich Städtchen kennen, die bestanden gleichsam für und aus dem Vorübergang. Da war man sesshaft fast nur, um den Reisenden und dem durchziehenden Handel zu dienen. Da hätte man, täglich Aufstellung aller Anwesenden vornehmend, täglich auch wohl eine Hälfte davon ausgetauscht registriert, durch den ständigen Strom der An- und Abreisenden. Denn diese Orte waren nicht in sich geschlossene Mechanismen, sondern nur vermittelnde, koppelnde Teile im großen Räderwerk des Kaiserreichs. Hier weilte man nicht, weil man vom Schiedsspruch der Geburt dazu verurteilt oder begnadigt ward. Hier sammelten sich jene, die von Verzweiflung oder Verheißung getrieben wurden auf Wanderschaft, die angespült wurden von den Gezeiten des Weltlaufs. Noch befanden wir uns gleichsam in den Brackwassern und Seitenwirbeln der großen Ströme zu und von Wien, und doch waren die Leute erkennbarer ausgesetzt dem Wechsel von Schicksals Ebbe und Flut. In den Wirtsstuben vor allem trafen sie sämtlich zusammen. Jene armen Schlucker, die bleich, mager, zerlumpt sich an einem Becher wässrigen Weins den ganzen Abend festhielten, sowie an der Hoffnung, es mögen sich Spender noch finden für einen zweiten, da sie ihre wenigen Kreuzer nötig hatten als Saat eines unsicheren Glücks, welches sie sich in der Stadt versprachen, oder zur reumütigen Reise zurück in die einstige Heimat oder in ungewisse Gefilde, ausgespien von Wien und bereits nebst ihres Vermögens solcher Träume beraubt. Jene feisten, in feines Tuch gewandeten Händler, Hasardeure, Häscher Fortunas andererseits, welche den Rocksaum des Reichtums in die Finger bekamen und nun geschwellten Beutels glaubten, ihnen gehöre auch schon die Welt. Die protzten und sich, und waren sie gutherzig, freigebig oder gefallsüchtig, dann auch den anderen, auftischen ließen, so gut und so viel es der Wirt nur zu geben vermochte. Wilhelm war wohlgelitten an den Tafeln der einen wie anderen. Das Bescheidene, was er hatte, fand er noch genug, es mit den wahrlich Bedauernswürdigen zu teilen. Und war er gelaunt danach, vermochte er die lauten Gesellschaften, welche der Durst flink um die Wohlhabenden zu versammeln pflegte, aufs Trefflichste an Witz zu bereichern, nahm oder gab als Lohn für Trunk gern Geschichten. Betrachtete jedoch die einen, gerade so wie die anderen Grüpplein, mit mildem Mitleid. Wenn wir, was nicht selten war, uns bloß ins Eck hockten und das Treiben der anderen mit amüsierter Entfernung betrachteten, sagte er: »Schau, wie sie alle die Geldigen beneiden und wie diese sich sonnen in diesem Neid. Und schau, wie sie die Armen verachten, sie meiden, ja fürchten gar, als wären sie aussätzig, ansteckend mit ihrem Pech. Und dabei wird diesen wie jenen genommen, was immer sie haben, am Ende. Und zählt dann womöglich doch nicht das Glück, das sie hatten, sondern welches sie anderen brachten? Und so oder so sitzen doch diese wie jene hier und trinken an um das Vergessen des Glücks wie des Leids. Kann denn das eine so viel besser, so viel erträglicher sein?« Und er hob seinen Becher, selten war es der erste, oft ebenso wenig der zweite, prostete mir zwinkernd zu und tat einige kräftige Schlucke. In dem Maße, wie Größe und unstete Geschäftigkeit zunahmen der Stationen unserer Wanderschaft, wuchsen auch meine Erwartungen an das glorreiche Wien. Doch blieben dabei sie beschränkt vom Horizont eines, obgleich leidlich gebildeten, Knaben aus der Provinz. Freilich hatte ich zwei, drei Stiche gesehen der Kaiserstadt, welche der Vater in Ehrfurcht bewahrte. Freilich hatte der Vater uns Schüler Staunen gelehrt mit Schilderungen vom Glanz des Kaiserhofs. Doch hatte meine Vorstellung die eine ferne Stadtansicht, hatte das wenige Bild und Wissen vom Prunk der Kirchen, der Residenz, unweigerlich durch das Sieb gepresst ihrer bescheidenen Erfahrung. Nun aber wollte schon manches Durchgangsstädtchen diese Erfahrung weit übersteigen, die einstigen Grenzen meiner Vorstellung gänzlich ausloten. Mich ging zusehends die Ahnung an, ich möchte gar unterschätzen, was mich erwartete. Dabei glaubte ich mich durchaus erfasst von Wagemut, als ich eines Nachmittags auf Wanderung durchs immer seltener werdende freie Feld Wilhelm kühn fragte, ob denn angesichts der beeindruckenden Größe des morgens verlassenen Orts, irgendeines Landgrafensitzes, in Wien vielleicht gar 200 Häuser zu finden wären, und manche davon gar 3 Stockwerke hoch, und womöglich, ich zögerte, 4000 Leute? Wilhelm lachte. Was ich postwendend nahm als eine Bestätigung, meine vormals zu zaghafte Einbildungskraft habe sich nun närrisch weit hinausgelehnt. Ich blieb in diesem Glauben noch eine Weile, Wilhelms Worte missdeutend. 200 Häuser, 3 Stockwerke hoch und 4000 Leute? Nun, die magst du in Wien womöglich finden. Stell halt gewiss, dass du nicht zu weit schaust. Ich gab mich den Rest unserer Wanderschaft zweierlei Kitzel hin. Manchen Abend ließ ich mich im schaudernden Bangen aufs Lager nieder, es möge mich die Größe Wiens überwältigen, es möge die Stadt mich ohne Rührung verschlucken und ich mich als ihrer zu unbedeutend erweisen. Doch öfters noch erhob ich mich dann des Morgens, und jeder Atemzug schien mir erwärmt von den ersten Strahlen eines Abglanzes dieser Größe, von einer Hochmut geborenen Überzeugung, das Schicksal führe mich ja an den meiner Begabung zugehörigen Ort, und es mehrten sich somit die Zeichen, dass ich auch die Ausmaße meines Talents noch unterschätzte. Unterdessen gelangten wir ans Ende zumindest unseres Fußmarschs. Die Blasen an meinen Sohlen begannen schon in Schwielen sich zu verwandeln. Der Kraxel Last und das Klappern und Klacken der Uhren waren mir schon beinahe so vertraut, dass ich sie misste, wo nun ihr Stapel sehr zusammengeschrumpft war. Da zogen wir eines linden Nachmittags ein in M an der Donau. Hier also berührten wir die große Ader, welche Wien speiste und der wir uns für den Rest unserer Reise anvertrauen sollten. Sogleich verspürte man an diesem Ort einen anderen, einen stärkeren, schnelleren Puls. Hier, gleichsam an einer Pforte des Flusses, staute sich alles, was von der dürstenden Stadt angesogen, vermengte sich mit dem, was fortgepumpt ward. Schon auf der Straße rumpelten unablässig die Wagen an uns vorüber, die beladen waren mit Fässern, Kisten, Bündeln und Ballen, preschten die prächtigen, ächzten die schäbigen Kutschen, marschierten im nachlässigen Takt die Kompanien, hatschten die Bettelweiber, die feisten wie asketischen Mönche, die anderen fahrenden Händler mit den überquellenden Körben auf ihren Buckeln, neben und um uns her. Und welch ein murrendes Gedränge erst an der Zollbarriere, welch ein Gewese erst in den Gassen und Gaststuben, auf den Plätzen und an den Stegen des Städtchens. Hier trieb einer sein Vieh zu den Kähnen mitten durch eine Pilgerprozession. Dort drückte einer sich in ein halbdunkles Eck, um ungesehen von den Augen der Obrigkeit auf einem flink ausgebreiteten Lederflecken mit seinem Würfelbecher ein fragwürdiges Hasardspiel zu bieten. Da stritt ein Abbé sich lauthals mit einem Krüppel um einen Platz auf der Fähre. Dem einen Kaufmann brachte ein Boot Kunde von seinem Ruin, der andere hatte seinen übergroßen Gewinn so gründlich zur Feier in Tokaja investiert, dass er nun speiend an der Hauswand lehnte und sich und sein geckenhaftes neues Gewand besudelte. Wilhelm ließ mich all das eine Weile bestaunen, führte mit Absicht uns auf umständlich verwinkeltem, an solch Merkwürdigkeiten reicherem Weg hinab zum Ufer, um daselbst uns für den kommenden Tag Passage zu buchen nach Wien. Was ich dort alles liegen erblickte an Wassergefährt, gab meiner Vorstellungskraft Auftrieb, und ich sah uns schon auf bequemster Donaureise. Doch freilich erwartete mich fröstelnd im Pastell des Morgendunsts eine ernüchternde Wahrheit, welche so wenig Annehmlichkeit zu kennen schien, wie das so wohlfeile wie herabgekommene Wirtshaus, da wir die Nacht zubrachten. Was Wilhelm uns zu erkaufen willens war oder vermochte, das war ein Plätzlein als menschliche Fracht auf einem wohlbeladenen Lastkahn. Wir lagerten uns nahe des Bugs auf Säcken voll Hafer und hatten als Mitreisende eine gelangweilt meckernde Horde von Ziegen. Doch so sehr mich dies im ersten Augenblick enttäuschte, bald hätte ich es nicht mehr getauscht gegen die prachtvollste Barke eines Monarchen. Hatte man sich erst einmal Mulden in die nicht ganz prallen Kornsäcke gedrückt und gewunden, logierte es sich dort gerade so bequem wie auf den herrlichsten Polstern. Die Ziegen erwiesen sich als keineswegs die unleidigsten und nicht einmal übelriechendsten Gefährten, welche uns auf der Reise begegneten, und zum Glück auch weniger redselig denn die Gänse, die vom Heck herüberschnatterten. Und als der lichte Nebel sich zerschliss und seine letzten Fetzen den Fluss hinabtrieben, da ward uns aufs Angenehmste der Pelz vom Lenzeifer der Sonne gewärmt. Ich streckte die dankbaren Glieder lang, die nur zu gern dem Kahn die Mühe des Meilenmachens überantworteten, und räkelte mich wohlig im guten Gewissen einer gänzlich gestatteten Faulenzerei. Was mehr hätte ich wünschen können? Jeder Luxus, jeder höhere Stand hätte mir doch nur Verpflichtungen auch auferlegt. Für 3 kurze Tage aber waren Wilhelm und ich nun frei. Und von Wilhelm schien in der Spanne auch der Drang des Erzählens abzufallen. Die meiste Zeit schwiegen wir, doch nicht in Beklemmung, mit verschlagener Sprache, vielmehr war's das genießerische Schweigen einer versonnenen Selbstgenügsamkeit. Nur ab und an verlangte meine Neugier nach Genugtuung, wenn sie auf unserer Fahrt etwas erblickte, das sich meinem Erklärungsvermögen beharrlich verschloss. Doch selbst dann antwortete Wilhelm in ungewohnt knapper, sich mit dem Wesentlichen bescheidener Weise. Das Wandern nicht müssend, die Rede nicht wünschend, wurden wir gleichsam zu 2 Paaren leibloser Augen und Ohren, welche sich im wachen Dämmer die Donau entlang treiben und das endlose Band der Landschaft, die ferne Prozession ihrer Bewohner an sich vorbeiziehen ließen. Bauern sah ich ihre Felder bestellen, erste Mahd einbringen, Körbe voll Frühkirschen schleppen. Andernorts schleifte man gefällte Stämme zur Floßlende, flanierten Bürger zum Vergnügen am Ufer entlang, vorbei an jenen bedauernswerten Gestalten auf Schusters Rappen, welche von ihren Geschäften durchs Land getrieben wurden und deren Schicksal wir noch vorgestern teilten. Am Uferrand stapfende Ochsen zerrten unter Peitschenknall an langen Seilen Boote gegen den Strom. Mit lautem Hallo lenkten Flößer ihre zum flachen Gefährt gebundene Baumstammfracht an uns vorbei, und mit knatternden Segeln und dem Stimmengesums seiner 100 Passagiere überholte das Ordinari aus Regensburg uns. Einmal machte ich am gegenüberliegenden Ufer eines der Donaustädtchen einen seltsamen, mannshohen Holzkasten aus, aus welchem unten, nebst seinen Standfüßen, 2 menschliche Beine herauszuragen schienen. Und da musste ich Wilhelms Wissen bemühen, um zu erfahren, dies sei ein Maler am Werke in seiner tragbaren Camera Obscura, wohl beschäftigt mit einem Stadtpanorama. Erst schien's mir wie Verrat, das, was ich unbedacht stets für reines Können und Fleiß des Künstlerblicks gehalten, bloß getreu dem Vermögen optischer Wissenschaft abgepaust war. Doch dann gemahnte mich dies an meine Vorhaben einer mechanischen Kunst nach dem Leben und fand meine Wertschätzung solcher Abbildungen sogar gestiegen. In dieser Gedrängtheit geschildert, mag es euch klingen, als hätte sich mir allweil die eine Sehenswürdigkeit an die andere gereiht, doch war mir das Liebste, wie viel Leere sie trennte. Oder lasst mich nicht sagen Leere, Leere von Menschen und von Geschäftigkeit, von Menschenereignis, das wohl, doch gefüllt mit dem sanften Weben und Wirken der Natur, ihrem beständigen Wechsel, dem Wechselvollen ihrer Beständigkeit. All jenem, welches unsere Begriffe mit einem einzelnen, festen Wort gleichermaßen zu fassen glauben. Himmel, Wolke, Welle, Wald, Wiese, Licht, und das doch endlos ist in seiner Vielfalt und in dessen steter Veränderung sich Blick und Geist für Stunden verlieren mögen. Hier fanden meine Gedanken die Entsprechung zur reglosen Bewegung, die mein flätzender Leib auf dem fahrenden Kahn erfuhr. Und auch mein Bewusstsein schien ins Treiben zu kommen, schien auf gemächlichem Strom von Nachsinnen, Beobachten, Dämmern zu flößen und nur gelegentlich und nie tief, stets ohne viel Einmischung meines Selbst, mal in das eine, mal in das andere sich zu tauchen. Ich fühlte mich im dreifachen Sinne aufgehoben, erhöht, geborgen und ausgelöscht und empfand diesen Zustand noch, als er währte, zutiefst angenehm. Doch vermag erst der Rückblick mit Trauer zu erkennen, was jene Zeit mir tatsächlich war, nämlich die letzten Tage der wirklichen, unbeschwerten Ruhe in meinem Leben. Sobald ich Wiener Boden betrat, begann mir zunächst jene ersehnte, unablässige Tätigkeit. Und wenn ihr meint, heute hätte ich doch Ruhe, hätte mehr von ihr, denn ich je wünschen mochte, sei doch gradwegs zur Ruhe verdammt, dann nur, weil ihr noch nicht wisst, was kam und wie es seither aussieht in mir. Ruhe? Nein, Ruhe wird meine Seele nicht wieder finden bis auf den jüngsten Tag. Und wenn Gottes Gericht nicht ganz blind ist, wohl auch nicht danach. Wahrhafte Ruhe, bin ich heute gewiss, war mir zum letzten Male vergönnt vor all den Jahren, an jenen wenigen Tagen, da ich mit Wilhelm und unserer Last schäbiger Uhren auf dem vollbeladenen Kahn die Donau hinabtrieb, auf Wien zu. Auf jene Stadt, die mich zum Mörder machte.
6. Unsere Ankunft am Ziel meiner Reise hatte sich wenigstens einen halben Tag angekündigt. Am Horizont war lang vor der Stadt bereits eine Dunstwolke über ihr zu erblicken. Und um uns herum ward das Gedränge der Flussfahrt so dicht, dass unser Schiffer nicht mehr vom Ruder weichen, keine Viertelstunde ohne lauthalse Auseinandersetzung mit Flößern, Bootslenkern, Schiffskapitänen verstreichen durfte, um Zusammenstoß und Havarie zu vermeiden. Mit jeder Stunde stieg mir die Ahndung, welch vielstimmiger Menschenchor mich in Wien erwartete. Immer zahlreicher, höher wurden die Stapel von Holz auf den Lagerplätzen am Ufer entlang, die darauf harrten, den immensen Hunger der Stadt nach Bau und Brennstoff zu lindern. Immer prächtiger wurden rechter Hand die Gärten, und was sich an Häusern ballte, das waren keine Ortschaften mehr, sondern die Vorstädte bereits. Dann aber machte der Fluss noch eine letzte große Biegung, und der erste Anblick Wiens lag vor mir. Fast Mittag war es. Die Sonne hatte sich den Himmel blau und frei gesenkt, bis auf einige unversehrte Wölklein, und ihr Strahlen ließ mir die Domspitze entgegengleißen. Sie ragte hervor aus einem Strich von Dächern, einer Ahnung von Häusern, welche über die mächtigen, festungsgleichen Stadtmauern lugten. An trüben Tagen habe ich dann oft genug noch erfahren, wie behäbig, bedrohlich diese Stadt wirken konnte, wie abweisend und vereinnahmend zugleich und wie leergescheucht öde die Fläche um sie, außer in jener einen Ecke, wo Wien an den Fluss stieß und bis ganz vorn ans gegenüberliegende Ufer die gewaltige Josefstadt drängte. Doch bei jenem ersten Anblick schienen mir die wuchtig hervorragenden Sternzacken ihrer Ummauerung wie die Fassung eines Juwels, und das Glacis, als wären die Vorstädte aus Respekt zurückgewichen, auf das Wien besser zur Geltung käme und sie seinen Glanz besser zu bestaunen vermochten, ohne den Kopf so in den Nacken legen zu müssen. Es erstreckte das geräumte Feld sich geflutet von Licht, das Leuchten brandete die Steinklippen der Basteien empor und ergoss sich über die Stadt. Die Augen musste ich kneifen vor diesem Glanz, aber sein Stechen störte mich nicht. schien's mir doch, als wäre seine Stärke eine Botschaft für mich, ein Versprechen Gottes geradewegs, wie glanzvoll auch meine Zukunft dort sei. Der Schatten der Stadt legte sich über uns, als die Donau begann, sich an ihren Rand zu schmiegen. Wir fuhren ein in den kühlen Fleck, wo die Sonne nicht die Basteimauern überstieg und wo vollends mehr Schiffsdeck, Bootsboden, Floßfläche zu sehen schien, denn freies Wasser. Auch wenn die einzige wahre Brücke über den Fluss mit ihrem eigenen drängenden Strom an Fuhrwerken, Kutschen, Passanten noch ein gutes Stück vor uns prangte und dröhnte, hier hätte man verfallen mögen auf den Gedanken, man könne die Wogen bequem trockenen Fußes queren, wenn man nur von einem Wassergefährt zum nächsten schritt. Wir reihten uns in die ungeordneten Bahnen der an- und ablegenden, der Durchfahrt begehrenden Nachen, Kähne und Jollen. Man manövrierte hier mitunter eher, indem man sich voneinander abstieß, mit Paddel, Stange, Händen, denn dass man den Lauf des Wassers ums Ruder lenkte. Schließlich aber gelang es uns doch irgendwie, beim Schanzel im Uferschlamm aufzulaufen. Und Wilhelm und meiner selbst, die nach der Rast nun schwer lastenden Traxen geschultert, hatten nach einigen matschigen Schritten wieder festen Boden unter den Sohlen. Noch stunden wir außer der Stadt und fanden uns schon inmitten jenes gewaltigen Kreislaufs an Menschenleibern, Waren, Fortünen und Vermögen, welcher durch und um Wien in Gang gesetzt war. Hier herrschten buchstäblich Kraut und Rüben. In Körben, Kisten, Kähnen und Bretterbuden häuften sie sich neben Bergen von anderem Gemüse, welches dem Winter entkommen war, und Obst, wie ich so reich nicht im Lenz erwartet hätte. Ein kleines Heer von Bauern und Tandlern pries sie an, drängte sie auf, und alles poetische Bild, ein Füllhorn sei ausgeleert worden über diesem schattigen, schlammigen Platz, hätte keinen Bestand gehabt gegen das Gezerr und Geplärr der Händler und Kundschaft, durch welches Wilhelm und ich uns zum Stadttor zu schieben und wühlen hatten. Da war ich nun vor der lange ersehnten, erträumten Stadt und kam kaum dazu, meinen Blick zu heben auf ihre Pracht vor lauter Knollen, welche man mir unter die Nase hielt, vor lauter Weiberrocksäumen, auf welche ich nicht zu treten suchte, vor lauter Sorge um meinen Beutel und die eigene Ware. Erst als wir den Rand jener Traube von Menschen erreichten, aus der vorn sich die Schlange der Leute zog, die Einlass durch die Zollschranke begehrten, fand ich ein wenig Gelegenheit, das Gebirge aus Stein zu begutachten, in welches auch wir einschreiten wollten. Selbst wenn mein Blick hier nicht mehr zu erfassen vermochte, denn die Mauerbucht des Tors, dieses eine Eck nur von Wien, begriff ich bereits, warum Wilhelm meine Erwartung von der Stadt so belächelnswert fand. Was da an Gebäuden über den Kirchturm hoch aufragenden Wall spitzte, überstieg weit schon, was ich in meiner Erfahrung kannte, mir in meiner Vorstellung ausmalte, und war doch nur die Ahndung der dahinter verborgenen Größe, wie der Anblick des durch die Meereswellen aufglänzenden Buckels des Leviathans nur andeutet, zu welch gewaltigem Leib er gehört. Gleich wie um mir einen Maßstab zu geben, paradierten auf der Bastei vor den Fassaden Gardisten vorbei, denen man anmerkte, dass sie schon lang keinen Anlass zu wahrhaft militärischem Gehabe mehr fanden. Handgroß nur aus meiner Entfernung und vom Treiben dort unten zwar träg, amüsiert, doch in jeglicher Hinsicht so weit darüber stehend, dass sie keine besondere Beachtung, erst recht keine Antwort hatten für jenen frisch aus den Landen angeschwemmten Uhrmacherbub, welcher ihnen da blauäugig ein Willkommen hinaufzuwinken suchte. Verschämt senkte ich unter einem Lachen Wilhelms meinen Arm und hatte meine erste Lektion empfangen des Städterdaseins. Sich nicht zu geben, als scherte man sich um seine Nebenmenschen. Sich nicht anmerken zu lassen, dass einem etwas neu ist oder eindrucksvoll. Die Wartenden um uns beherrschten dies Vermeiden der Rücksicht nur zu gut. Kaum, dass es einem gelang, ihrem Drängen und Stoßen auch nur begreifbar zu machen, dass es Leute gab außer ihrer selbst. Ein jeder wollte möglichst vor allen anderen die Barriere passieren, denn es riefen die Geschäfte. Und es dämmerte mir ein erster Begriff, wie wenig der mechanische Tand auf meinem Rücken genügte für diese Stadt, da man hier nicht in Stunden zu rechnen pflegte, sondern bereits jede ungenutzte Minute in versäumtem, verschwendetem Guldengewinn verrinnen sah. Den Soldaten an der Schranke freilich gab dies nur Anlass, ihren Auftrag mit besonders gründlichem Belieben auszuführen. So gering ihre Stellung war im großen Gefüge, über diese Pforte zum Paradies Wien hatte man sie doch zu kleinen Göttern in schlecht sitzender Uniform gemacht. Und dies gedachten sie so weidlich als irgend statthaft auch auszukosten. Nicht durch gleichmäßige Strenge. Nein, sie gewährten und entzogen Gnade auf eine Weise, dass alle Vorsehung scheiterte an dieser Grenze. Den einen schäbigen Rosenkranzdreher mit Narbenvisage winkten sie durch, wie sie dem anderen, ehrbaren Perückenmacher, all seine Truhen so gründlich wie fundlos inspizierend fledderten. Einem Grüpplein schwatzhafter Weberinnen machten sie ernsthaft glauben, man müsse unter ihren Röcken nach Kontrabande suchen. Und immerhin, eine von ihnen wirkte mir eher enttäuscht als der jüngste, fescheste der Posten, ihnen dies schließlich als Scherz enttarnte. Einen schmächtigen Gelehrten ließen sie seinen ganzen Tornister leeren, ob nicht aufrührende, gottlose Schriften aus England, Frankreich oder Mannheim sich darin befänden, und grienten angesichts seines hilflosen, schmerzvollen Japsens in Sorge um seine wertvollen Bände Grammatik, welche sie mit sorgfältiger Grobheit umherwarfen, durchblätterten, verknickten. Freilich, auch ihre Willkür folgte gewissen, gar erwartbaren Gesetzen. Den einzigen Hebräer vor uns zog man sogleich heraus zur Visitation, was er hinnahm mit einer vorauseilenden Resignation. Und vor der einen Sänfte mit herrschaftlichem Wappen zog man den Hut, warf nur einen Blick von gerade ausreichender Dauer auf den Passierschein durch den bergenden Vorhang, dass man dem Insassen, ohne ihn zu inkommodieren, ein Gefühl geben mochte, dass Schutz herrschte und Ordnung am Einlass zu seiner Stadt. Wir selbst, als wir denn endlich bis an den Durchgang vorgerückt waren, hatten das Glück, dass Wilhelm am Schanzeltor nicht unbekannt war von seinen zahlreichen vorherigen Reisen und er mit dem ein oder anderen der Soldaten schon in den Wirtshäusern Wiens die ein oder andere Nacht verzecht hatte.
»Ja, Wilhelm, du wieder hier«, empfing uns der Posten.
»Ja, es ist wieder Zeit«, antwortete der, auf die verbliebenen Uhren weisend, auf seiner Kraxe, und wir lachten alle über diesen lauen, gewiss oft schon gemachten Scherz.
»Und hast jemand mitbracht?«, fragte der andere Uniformierte, während er nachlässig Blick warf auf unsere Papiere.
»Ja, aber den nehme ich nimmer mit heim«,
witzelte Wilhelm wahrheitsgemäß. Und damit waren wir durch. Und Wien hieß uns willkommen. Ich hätte womöglich, während wir einschritten, Blick und Geist weniger eiferstarr vorausheften sollen auf das verheißende Gleisen der Stadt am Ausgang unseres Anstiegs und mehr Acht geben auf die mächtige Dicke der Mauern, durch welche sich der dunkle, steile Durchlass bohrte. Ein kurzes Frösteln erinnere ich auf diesem Weg, doch schrieb ich's allein der Kühle und Feuchte zu, welche sich hier auch an lindhellen Tagen lange hielt. Heute jedoch, denke ich, es hätte mich Vorahndung anfassen müssen, dass diese Ummauerung nicht bloß eine schützende Festung bildete, sondern bereits einen Kerker bedeutete, dessen Tür ich meiner selbst hinter mir schloss. Als wir aber endlich aus dem Mauerschatten ins Sonnenlicht traten, schien mir alles an Grenzen und Schranken sei einem hier aufgehoben. Nicht allzu viel später mäßigte sich diese Täuschung, verstand ich die Erschöpfbarkeit auch dieses Orts. Doch haben die größten Städte etwas an sich, auf welches einen nichts anderes vorbereitet. Man mag alles, was sie an Einzelnem enthalten, schon ähnlich von anderswo kennen. Es geschieht, sobald es derart vervielfacht versammelt ist, mehr denn bloße Summierung, mehr denn Multiplikation. Ihr kennt ja gewiss jenes Staunen der Erstankömmlinge in Paris, jenes stumme Öffnen der Münder, jenes Blinzeln vergessende Glänzen der Augen, welches daher rührt, dass jeglicher Welthorizont hinter Menschengemachtem verschwindet. Wenn in allen Richtungen der Himmel nur mehr mit weit nach hinten gelegtem Kopf zu sehen ist und um jede Straßenecke die Verlockung liegt weiterer Straßen, weiterer Verzweigung ohne ein Ende. Nicht die einzelne Sehens- und Merkwürdigkeit ist's, welche dieses Staunen verursacht, nicht das ein Haus fünf Stockwerke hat, nicht die Gewaltigkeit einer Kirche, eines Palais, nicht der erste Muselmane in Turban, nicht die erste Hofdame mit einem Papagei auf der Schulter, sondern das stete Gefühl, ja bald die Gewissheit, dass von all dem noch mehr und mehr auf einen hart und auf jede Neuheit eine andere folgt. Nicht, was man sieht, beeindruckt einen so sehr, sondern was es verspricht, über all das noch Verborgene. Nicht die Tatsachen, sondern die Möglichkeit, die Ahndung, man könne sich dort verlieren. Könne verlieren, was man bisher war, und ein anderer werden. So also staunte auch ich, als wir endlich auf dem schmalen Trottoir stunden, die grauen Mauerquader im Rücken und vor uns die sich für meine überwältigten Augen linker wie rechter Hand ins scheinbar unendliche erstreckende Zeile hoher Häuser, inmitten derer der rote Turm arge Mühe hatte, seinem aufragenden Namen gerecht zu werden. Vor den Häusern, unter der Bahn eines Planendachs, ein Bandwurm der aberdutzenden, aneinander gezimmerten Buden, und uns von all dem trennend, die breite Staubstraße, auf welcher die Gespanne an uns vorbei preschten, als gelte es die Gunst eines altrömischen Kaisers beim Wagenrennen zu gewinnen. Hätte mir Wilhelm nicht die Hand auf die Schulter gelegt, vorgeblich mir ein »Nun, willkommen in Wien« auszusprechen, doch auch mit wohlweislicher Absicht mich zurückzuhalten, ich wäre wohl blindlings losgelaufen, zum Trotz der unser Trottoir abgrenzenden Holzstempen ebenso wie der Balkenabsperrung gegenüber, um zu gaffen, welche Fülle an Waren und Tant da feilgeboten ward, für den Strom flanierender, feilschender Bürger, Hofleute. Und hätte womöglich meine ersten Atemzüge innerhalb der Kaiserstadt sogleich unter den malmenden Rädern eines Fuhrwerks, den Hufen eines Kavalierhengsts für immer ausgehaucht. Wilhelm erkannte wohl, was zu erwarten wäre, ließe er mich mit dem Gaffen nur einmal recht anfangen. Und so gemahnte er mich, dass wir eine Abmachung einzuhalten und noch ein gutes Stück Weg dorthin hatten. Doch wie wir uns vollends ins Stadtinnere schlugen, da glotzte und stierte ich freilich der Länge und Breite nach in die von Licht durchfluteten, von Menschenströmen durchschwemmten Schluchten aus Mauerwerk, in jener Manier, welche wohl allen jüngst Angelangten ewig zu eigen ist, ohne Sinn für den geschäftigen Lauf des einheimischen Lebens, immer allen Eiligen dumm im Wege, immer den Blick begeistert abgelenkt durch irgendeine hiesige Selbstverständlichkeit und nicht gerichtet auf die Gefahren seiner Bahn. Hätte mich Wilhelm nicht zum Weitergehen angehalten, durch die emsige Menge gelotst, ab und an auch am Schlafittchen einem dreuenden Zusammenstoß entzogen, ich hätte wohl bereits jenen Mittag mein Ende zwischen den Tatzen eines Tanzbärs gefunden oder unter dem schleimigen Kiepeninhalt eines Schneckenweibs. Und hätte mich gnädige Vorsehung vor solch Schicksal bewahrt, so wäre ich stattdessen der Verlockung erlegen, der Versuchung all der Gasthäuser, Geschäfte, Cafés, welche sich hier eines ans andere reihten und noch Gesellschaft fanden in den Ständen, Bretterbuden, welche sich inmitten der Straßen noch an jeden freien Winkel einer Kirchmauer drängten.
Nicht etwa Hunger und Durst hätten mich dazu getrieben, keine Lokalität, keine Ware uninspiziert zu lassen, sondern das fiebrige Aufkommen eines Begreifens, dass ich zum ersten Mal wahrhaft an einen Ort gelangt war, an welchem ich meinem kühnen Begehren keine Zügel mehr anlegen musste. Dass hier eher mir die neuen Wünsche ausgehen möchten, denn der Stadt ihr Vermögen, sie zu erfüllen. Endlich schien ein Platz in der Welt gefunden, wo ich geradezu eine Herausforderung spürte zur Anmaßung. Ein Necken, ich könne mir keine Rolle, kein Verlangen ersinnen, welche die Stadt nicht noch zu übertrumpfen vermochte. Diese neue Luft weckte in meiner Brust jene alte Gier, die nur wenig Witterung benötigte, dieser frischen und kühlen Freiheit aus ihrem Bau hervorzulugen, sich ihrer Krallen Schärfe zu vergewissern und die Herausforderung für angenommen zu erklären. Wilhelm freilich gemahnte mich, dass mir auch an dieser Stätte vorerst der Rang eines Bittstellers zugewiesen war. »Lieber jetzt ein wenig Eile«, sprach er, »dass wir nicht zu säumig beim Meister sind und ihn nicht verärgern. Wenn er dich nimmt als Lehrbub, wirst du noch mehr denn genug Zeit in dieser Stadt verbringen.« So war ich bald Wilhelm um so viele Ecken, durch so viele fremde, krumme, von Ablenkung gefüllten Gassen gefolgt, dass ich fast jedes Bewusstsein verlor, wo in der Stadt wir uns befanden. Allein, dass hier und da über den Dächern die Domspitze blitzte, mit Adler und Doppelkreuz, gab mir wenigstens Ahndung, wie wir uns zur Mitte verhielten. Doch selbst dies schien sprunghaft und diente überwiegend, mir die Täuschung meiner eigenen Vermutung vor Augen zu führen. Wohl eine halbe Stunde mag diese meine erste Wanderung durch Wien gewährt haben, wobei ich auch jede Gewissheit meines Aufenthalts in der Zeit verlor. Bewusst ward mir lediglich, dass die Stadt um mich mal allmählich, mal jäh ihr Gesicht wandelte, ihr Kostüm und ihre Maske. Hier hängte sie sich eine blutige Schürze um, dort klebte sie Schönheitsflecken auf die blassweiße Wange, dann wiederum ging sie in Lumpen. Jene Gasse, in welche wir als letzte bogen, wäre auf dem Theaterzettel wohl benannt worden »Ein Höfling«. Ihre Nobilität war, man wusste es nicht, noch zu neu erlangt oder schon etwas zu herabgesunken, um in Souveränität zu glänzen. Sie erhob sich über ihre Nachbarschaft mit einer gewissen Gewolltheit und nicht so hoch, wie sie glaubte, geschweige denn wünschte. Ihr einziges Stadtpalais mühte sich zu sehr, durch Protz sich zu distinguieren, um es ebenso durch Geschmack zu tun. Kein Schild prangte hier ohne ein stolzes Hoflieferant. Kaum eine Auslage darunter ließ Zweifel, dass es am Hof auch andere, weniger noble Kreise zu beliefern gab, denn die Kaiserin und ihren engsten Zirkel. Und dort, zwischen dem Geschäft eines Posamentierers und dem einer Putzmacherin, fand sich Laden und Werkstatt des Servasius Weitz.